Moin, moin, geht's euch gut? Ja, mir auch. Schön. Dann starten wir mal. Ich meine, das Thema habe ich ja schon vorgegeben bekommen von euch. Ihr habt ja für den Monat Januar, habt ihr euch ja die Jahreslosung so vorgenommen. Und da werde ich jetzt auch ein paar Gedanken mit euch teilen. Und ich dachte am Anfang, als Iris meinte, ja, im Januar, da wollen wir so die Jahreslosung. Da dachte ich, guckte ich mir die Jahreslosung an, dachte so, ja, okay, prüft alles, das Gute behalte. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Was sollst du dazu sagen? Ich meine, dieser Vers ist selbsterklärend, dachte ich so, und hatte so echt meine kleine Mühe damit, so am Anfang. Aber was blieb mir anderes übrig? Und dann fing ich an, ein bisschen Wort Gottes zu graben und zu beten. Und da kamen doch ein paar Gedanken zusammen, die ich mit euch teilen möchte. Und man könnte die Predigt auch überschreiben mit Reflexion oder herrlich, ehrlich, Mut zu wachsen. Und ich glaube, das ist das, was hinter diesem Vers steckt, wenn Paulus schreibt im Thessalonicher Brief und schreibt in Thessalonicher 5, Vers 21, wir können es ja gerne mal zusammen lesen. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Prüft alles. Das Gute behalte. Man könnte auch sagen, dreht jeden Stein um, schaut euch alles an, überprüft alles in euer Leben, egal was, jeden Bereich eures Lebens und all das, was nicht gut ist, all das, was dir nicht gut tut, all das, was dich nicht vorwärts bringt, all das, was dich nicht stärkt, all das, was dich nicht nach vorne bringt, was kein Segen ist, was dich in deinem Glauben mit Gott nicht stark macht, werf es über Bord. Und nur das, was gut ist, nur das, was dich stärkt, was dir gut tut, was deiner Seele, deinem Geist gut tut, was dir Mut macht, was dir Zuversicht, was dir Hoffnung gibt, das halte fest. Und das ganze Leben ist unterworfen von Veränderung. Ich meine, wir leben in so einer turbulenten Zeit. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo wir immer wieder mit diesem Thema konfrontiert werden. Prüft alles, das Gute behaltet. Das ganze Leben ist diesem Thema unterworfen, dass wir prüfen, dass wir schauen, was ist gut, was ist nicht so gut und Dinge werden verändert. Es ist, ob das unsere Sprache ist, unsere Ausdrucksweise, manche Sachen darf man nicht mehr sagen, ja, weil es nicht mehr politisch korrekt ist, weil es nicht mehr zeitgemäß ist, weil es nicht genderneutral ist, was auch immer. So viele Dinge in unserem Leben, tagtäglich, ob das auf der Arbeit ist, ob das an der Uni, in der Schule, ob das egal wo, werden immer wieder geprüft und da wird geschaut, hey, ist das noch aktuell, ist das noch zeitgemäß, ist das noch richtig, ist das noch, wie man es machen, denken, tun sollte? Und viele Dinge werden geändert, viele Dinge werden über Bord geworfen, viele Dinge werden überprüft, ob das überhaupt noch dran ist. Und das ganze Leben ist davon unterworfen. Und ich meine, wir Christen tun uns, ehrlich gesagt, so empfinde ich das, ganz oft schwer, gerade mit diesem Thema. Aber Paulus schreibt den Thessalonichern und sagt, prüft alles und nur das, was gut ist, behaltet. Haltet nicht krampfhaft an allem fest, weil ihr meint, das haben wir schon immer so getan, sondern prüft alles. Deine Überzeugung, dein Glauben, wie wir Gottesdienst feiern, wie wir unser Christsein leben, wie wir selbst unsere Glaubenssätze, von denen wir so überzeugt sind. Ich bin felsenfest der Meinung, wenn wir Jesus wirklich nachfolgen, wird Gott uns immer wieder an Punkte führen, wo wir denken, oh. Und die Dinge, von denen wir glaubten, dass das Gottes Wille ist, dass wir so ist Gott und so sollten wir es tun, so funktioniert Glauben, so funktioniert Nachfolge, so sollte Nachfolge aussehen. Wenn wir nicht an den Punkt kommen, das geht unser Leben lang so, dass Gott uns an Punkte bringt und sagt, Bist du sicher? Lass uns noch mal drüber reden. Ist das wirklich, meinst du wirklich, dass ich das so gemeint habe? Wenn wir nur durchs Leben laufen und denken, wir haben die Weisheit, wir haben die Wahrheit erkannt und so wie wir unser Leben leben, so wie wir unseren Glauben leben, so wie wir als Gemeinde leben, so wie wir unser Leben gestalten, dass das, wir haben irgendwann die goldene Mitte erreichen, das ist der Weg, und den gehen wir dann straight bis zum Ende. Und da kommt keine Veränderung, da kommt kein Hinterfragen, da kommt kein, hey, vielleicht ist es doch nicht immer alles so schwarz-weiß, wie ich denke. Vielleicht ist doch Gott anders, als ich immer geglaubt und gedacht habe. Dann behaupte ich, folgen wir nicht Jesus nach, sondern irgendeiner Ideologie oder irgendeiner Vorstellung von Gott, aber nicht Gott. Und das wird unser ganzes Leben andauern. Prüft alles, das Gute behaltet. Ich habe letzte Woche ein Zitat gehört, was ich sehr interessant fand. Da heißt es, was uns bis hierher gebracht hat, wird uns nicht weiterbringen. Und da ist so viel Wahrheit drin. Ich glaube, nur weil in einem Moment etwas richtig war, weil in einem Moment genau das der Weg war, den wir gehen sollen, heißt das nicht, dass dieser Weg und das, was wir getan haben, was wir geglaubt und gesagt haben, bis in alle Ewigkeit das Richtige ist. Und nur weil ich irgendwas geglaubt habe und dem nachgelaufen bin und es hat funktioniert, heißt das nicht, dass es beim nächsten Mal wieder funktioniert. Und so ist es auch mit unserer Nachfolge mit Jesus. Und Paulus mahnt uns davor und sagt, Leute, glaubt ja nicht, dass nur das, weil du jetzt meinst, das ist gut, dass es in alle Ewigkeit gut ist. Und dass es alles in alle Ewigkeit richtig ist. Sei offen dafür, zu überprüfen und sei ehrlich. Und das braucht Mut. Mut, zu sich ehrlich zu sein. Es braucht Mut, in den Spiegel zu schauen. Und es braucht viel Demut. Und das ist es, was Gott sucht. Weil wir sind alle Menschen und wir alle irren uns. Und manches Mal lässt uns Gott aus einer bestimmten Richtung laufen. Und das ist für den Moment gut. Aber dann sagt Gott, hey, das hast du jetzt kapiert, das ist gut und das war richtig. Aber weißt du was, jetzt ist was anderes dran. Und dafür brauchen wir diese Haltung, die offen ist für Veränderung. Weil wir denken, dass etwas uns so weit und so vorangebracht hat und richtig war und funktioniert hat, heißt das noch lange nicht, dass das in alle Ewigkeit der Fall sein wird. Jesus hat die Pharisäer damals und das Volk Israel so dermaßen gegen den Kopf gestoßen. Wir müssen uns das mal vor Augen führen. Die Pharisäer, die fromme Elite, das Volk Israel, sie waren erwählt, sie waren Gottes Volk und sie hatten eine Tradition von über mehrere Jahrhunderte, über Jahrtausende hatten sie eine Tradition, wie sie Gott verstanden haben, wie sie Gottesdienst, wie sie Nachfolge gelebt haben, wie sie das verstanden haben, ihre Beziehung zu Gott. Und dann kommt Jesus auf einmal um die Ecke und stellt alles in Frage. Sagt, ist schön mit euren Traditionen, ist schön mit euren Opferritualen, ist schön so, was ihr glaubt, wie Gott ist. Und er haut es ihnen um die Ohren und sagt, aber ich sage euch, Gott ist so viel anders, als ihr denkt. Und ich bin überzeugt, felsenfest bin ich davon überzeugt, wenn Jesus heute in unsere Gesellschaft kommen würde, in unsere Gemeinden kommen würde, in mein und dein Leben kommen würde, würden die Ohren schlackern manches Mal. Weil dachten, Jesus, ich habe gedacht. Und Jesus sagt, nein, das hast du gedacht. Aber lass mich dir zeigen, wie Gott wirklich ist. Und da ist die Frage, sind wir dafür offen? Die Pharisäer waren es offensichtlich nicht. Ein Großteil des Volkes Gottes war offensichtlich nicht bereit dazu, ihre Überzeugung, ihre Meinung, ihren Glauben zu nehmen und sagen, okay, Jesus, wenn du sagst, das ist nicht ganz so, es ist nicht so schwarz-weiß, wie wir manches Mal denken, okay, dann lasse ich mich darauf ein. Gott tat es mit Petrus. Als Petrus damals die Vision hatte von den unreinen Tieren, und Gott sagte zu ihm, iss, und schickte ihn danach zu den Heiden. Es war ein No-Go für die Juden, Schweinefleisch, unreine Tiere zu essen. Und sie waren abgesondert, sie waren ein abgesondertes Volk für Gott. Und Gott sagt, nee, ich will, dass du zu den Heiden gehst. Er hat seine Überzeugung, wie er glaubte, wie Gott ist, wie Gott regiert und so, wie sie ihren Glauben leben, hat Gott herausgefordert. Aber Petrus hatte doch die Tora, er hatte doch das Wort Gottes auf seiner Seite. Und dennoch hat Gott ihn herausgefordert und gesagt, hey, iss. Die ganze Kirchengeschichte hindurch hat Gott immer wieder Gott gekommen in seine Gemeinde, in seine Kirche, in die Gesellschaft und hat unsere Überzeugung und Meinung, wie Gott ist, wie Kirche zu sein hat, wie Christsein auszusehen hat, wie Glauben zu definieren ist, auf den Kopf gestellt. Und wenn dort keine Frauen und Männer gewesen wären, die offen dafür gewesen wären, offen für Veränderung, offen für ihren Glauben und ihre Überzeugung zu hinterfragen, wäre dort kein Martin Luther gewesen. Da wäre keine Reformation gekommen, da wäre keine Erweckung gekommen, da wäre kein Wachstum gewesen. Aber da waren Männer und da waren Frauen Gottes, die offen waren für das Reden Gottes, die ihre Überzeugung von Gott haben herausfordern lassen und haben gesagt, okay Gott. Und dazu ruft uns Gott auf. In 1. Korinther 13, Vers 9 schreibt Paulus, denn unser Wissen ist Stückwerk. Und unsere prophetischen Reden sind ein Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Gott selber sagt in seinem Wort, Paulus bringt es auf den Punkt, sagt, Leute, all das, was du jetzt erkennst über Gott, was du meinst, wie Christsein auszusehen hat, was du meinst, wie der Glaube funktioniert, wie du meinst, wie man für Kranke betet, wie du meinst, wie man richtig vor Gottes Thron kommt, wie man betet, wie man missioniert, wie man evangelisiert, wie man was auch immer macht, wie man Lobpreis macht, wie man das Abendmahl feiert. Jesus sagt, Gott sagt in seinem Wort, alles ist Stückwerk. Und davon ist keiner ausgenommen. Selbst Paulus war nicht davon ausgenommen. Und wir brauchen diese Haltung, die offen ist, weil wir sonst nur dieses kleine Stück, wie so ein Bild, wo du nur so eine kleine Ecke erkennst. Und Jesus sagt, tritt doch mal ein paar Meter zurück. Du kannst dieses ganze Bild doch gar nicht sehen. Du siehst so einen kleinen Ausschnitt von dem ganzen Bild. Und Gott steht daneben so, hast du gut erkannt. Jetzt dreht mal weiter zurück. Und auf einmal merkst du, oh, das sind nicht einfach nur irgendwelche Farben. Das Muster zu erkennen. Da sind noch ganz andere Farben. Und Gott sagt, ja. Weißt du was? Dieses Bild ist so unendlich groß. Du wirst dein ganzes Leben immer wieder einen Schritt zurückgehen und merken und sehen, dass das Bild größer und größer und größer ist. Und erst dann, wenn Jesus wiederkommt, erst dann, wenn Gott uns zu sich holt, erst in der Ewigkeit bei Gott, werden wir das ganze Bild erkennen und verstehen. Paulus sagt in 1. Korinther 13, 11, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich aber Mann war, tat ich ab, was kindisch war. Und in 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Es ist ein Prozess. Paulus spricht im Korintherbrief von Veränderung. Er spricht davon, du kommst zum Glauben, lernst Jesus kennen und er hat was Neues begonnen, aber es ist eine Reise, in der Gott dich mitnimmt und Gott unser Denken, unser Leben auf den Kopf stellt und unsere Wahrheit konfrontiert mit seiner Wahrheit. Und das ist etwas, was Gott nicht einfach über uns ausschüttet und wir müssen irgendwie mit zurechtkommen, sondern Gott ist ist der beste Pädagoge. Weißt du, er geht mit uns und Stück für Stück geht er mit uns und zeigt uns Bereiche in unserem Leben und sagt, hey. Und Paulus spricht davon, als wir wiedergeboren worden sind, sind wir wie kleine Kinder. Wir wurden als Kinder geboren und wir redeten wie Kinder, wir dachten wie Kinder, aber wir werden, und dann spricht er von einem Reifeprozess. Wo, und was passiert beim Kind, was älter wird? Überzeugung, wie Kinder denken, wie die Welt funktioniert. Und wir werden älter und merken, die Welt ist doch komplexer, als ich noch dachte mit 5, 6 Jahren. Und das geht unser ganzes Leben so. Dass wir immer wieder merken, die Welt ist doch nicht ganz so, wie ich denke und meine und glaube. Wir reden ja nicht umsonst davon, die Wissenschaft ist immer der aktuelle Stand des Irrtums. Und so ist es auch mit unserem Glauben, so ist es auch mit unserer Überzeugung, wie wir denken, wie Gott ist. So ist es auch damit, wenn wir denken, wie wir denken, wie Gottesdienst, wie Gemeinde ist. Glaubt ihr, dass die ersten Christen in der Apostelgeschichte Gottesdienst gefeiert haben wie wir? Denkt ihr an Martin Luther, wenn der bei uns in Gottesdienst, der würde sagen, wow, ihr habt es erkannt. Ich glaube, der würde einen Schock kriegen. Aber weil das in einer ganz anderen Zeit kam. Aber glaubt mir, in 30 Jahren werden wir nicht mal Gottesdienst feiern wie jetzt. Hoffe ich zumindest. Weil da werden ganz andere Generationen von Menschen und Christen da sein, die ganz anders ihren Glauben leben wollen. Und das ist gut so. Von mir sollen sie eine Rave-Party machen. Ja, wieso? Wer sagt denn, welche Musik christlich ist und welche nicht? Als Jugendlicher bin in der Pfingstgemeinde groß geworden, aber ich hatte dann halt auch Freunde in Baptistengemeinden und in vielen anderen, in der FEG und so. Und bin auch dort zur Jugendstunde manches Mal gegangen oder war auch im Gottesdienst. Und ich weiß noch, dann waren wir immer im Gottesdienst, das war eine ältere Baptistengemeinde, und da war es ein Riesenthema, ob an dem Sonntag, ob man da auch mal eine Gitarre beim Lobpreis vorne haben dürfte. Und das war ein Riesenthema. Da sind manche, einer ist da nicht mehr in den Gottesdienst gekommen, als er gesehen hat, dass eine Gitarre vorne auf der Bühne stand. Heute ist das vielleicht in den meisten Gemeinden kein Thema mehr. Es gibt immer noch welche. Aber hey, glaubt doch nicht, nur weil wir jetzt vorne eine E-Gitarre stehen haben, so von wem, jetzt haben wir jetzt, wir haben es gepackt. Es gibt Gemeinden, die haben vorne DJ-Pult stehen. Und dann wird gescratcht, da wird keine Ahnung was alles gemacht. Ja? Aber das sind ja eigentlich auch nur Äußerlichkeiten. Es geht ja noch um viel mehr Dinge. Es geht ja noch viel tiefer, wo Gott rein möchte. Und das ist unser Charakter, das sind unsere Überzeugungen, das sind unsere Glaubenssätze. Ich weiß nicht, wie es dir geht, also mir ging das schon mal so, dass ich zu bestimmten Themen, es gibt ja auch so kontroverse Themen, ne? In unserem Glaubensleben und so als Christen, da können sich ja manche Christen echt die Köpfe einschlagen. Und jeder hat ja auch irgendwo seine Meinung, wenn er sie nicht laut ausspricht, aber hier drin auf jeden Fall. Manch einer präsentiert sie gerne, der andere denkt so, bloß nicht, ich will keine Lawine lostreten. Aber wir haben ja unsere Meinung. Aber hast du es schon erlebt, also ich auf jeden Fall schon öfters, du hast dann so eine Überzeugung zu einem bestimmten Thema, keine Ahnung, ob es Heilung ist, ob es die Geistesgaben sind, Sprachengebet, was auch immer. Und du bist völlig überzeugt davon. Und irgendwann, Wochen, Tage, manchmal sogar Jahre später, denkst du, boah, was habe ich damals nur geglaubt? Du denkst so, meine Güte, würde ich heute niemals so sagen. Würde ich nie mehr so sagen. Und das ist, wovon Paulus spricht. Prüft alles, das Gute behaltet. Und das, was es braucht dafür, finden wir in Psalm 139, Vers 23. Da geht es um eine Herzenshaltung, die so notwendig ist. Und mein Gebet ist es immer wieder, Gott, ich möchte dieses Herz haben. Dieses Herz, diese Herzenshaltung möchte ich haben, die möchte ich bewahren, dafür will ich kämpfen. Und da schreibt er, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und siehe, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigen Weg. Das ist eine Herzenshaltung von David. Er sagt, Gott, erforsche du mein Herz. Du weißt, wie ich es wirklich meine. Du weißt, wie es hier aussieht. Ich kann allen Möglichen was vormachen. Aber Gott, komm du. Und dann zeig mir, wo ich falsch liege. Zeig mir, wo ich Lügen glaube. Zeig mir, wo ich falsche Motive habe. Wo falsche Dinge mich antreiben. Wo ich meine Hoffnung in andere Dinge setze. Wo ich dir nicht glaube, obwohl ich es vielleicht laut rumposaune. Aber in Wirklichkeit ist mein Herz voller Zweifel, voller Bitterkeit, voller Neid, voller was weiß ich. Unser Herz kann manchmal so voll sein mit Dingen, die Gott nicht meinen, oder? Aber dieses Herz von David, der sagte, Gott, erforsche du mich. Verändere du mich. Nimm du mein Herz. Und das braucht Mut. Und bei diesem ganzen Thema, prüft alles, aber das Gute behaltet. Dieses ganze, Gott, erforsche du mein Herz, zeig mir, wo ich vielleicht nicht richtig liege, wo ich Lügen aufsitze, wo ich Dinge glaube, wo du sagst, hey, das ist knapp daneben, aber doch vorbei. Gott, da geht es um Reife, da geht es um Wachstum und das braucht Mut. Wisst ihr, es gibt so viel in unserer heutigen Zeit, es gibt so viele Life-Coaches. Ich glaube, es gab keine Zeit vor uns, wo es so viele Life-Coaches gab. Für jeden Bereich deines Lebens, alles. Und du kannst Seminare buchen zu jedem Thema. Es gibt so viele Seelsorge und therapeutische Programme, die du machen kannst. Auch in unserem christlichen Kosmos gibt es so vieles. Und das ist alles nicht verkehrt. Aber weißt du, ich gucke mir das an und denke so, ey, das ist ja alles schön und gut. Ich habe da so viel selber auch schon mitgemacht, auch in Schulungen und hast du nicht gesehen. Aber weißt du, das größte Problem bei diesen ganzen Dingen da, bei diesen ganzen therapeutischen Mitteln, die wir da haben und Ansätzen, die es da gibt in Psychologie und Seelsorge, ist, du kannst da hingehen, du kannst das machen und du kannst auch erkennen, wieso du wie handelst und wie deine Mechanismen sind und dein inneres Kind und hast du nicht gesehen. Das ist alles gar nicht verkehrt, aber es wird dein Leben nicht verändern. Weil das Problem ist, nur weil ich erkenne, wieso ich wie handle und mich verhalte und wie ich bin, heißt es noch lange nicht, dass ich da rauskomme und eine Veränderung kommt. Was es braucht, ist, ich brauche Mut zur Reife. Ich brauche Mut, in den Spiegel zu schauen und sagen, ja, so ist es wirklich. Und ich muss Mut haben, diese Dinge in meinem Leben anzugehen. Prüft alles und das Gute behaltet, ist der Ruf, hab Mut, ehrlich zu dir zu sein. Hab Mut, in den Spiegel zu schauen und nicht so zu tun, als ob. Und es braucht vor allen Dingen für Veränderungen, um zu wachsen. Und darum geht es, Paulus, dass wir geistlich wachsen, geistlich mündig werden. Er schreibt an einer Stelle, sagte, Leute, ihr hättet schon längst, ihr braucht immer noch Milch, aber ihr hättet schon längst Lehrer sein sollen. Ihr solltet andere unterrichten, ihr solltet andere unterweisen, ihr solltet andere zum Glauben führen, ihr solltet andere im Glauben begleiten, aber ihr seid immer noch unmündig. Und er spricht über Christen, über Gläubige, die schon jahrelang mit Gott unterwegs sind. Und es ist egal, ob du 30, 40 Jahre alt bist oder schon 35 Jahre im Glauben stehst. Es ist egal, wie viele verschiedene Seminare du besucht hast, Konferenzen, was du getan hast. Es ist egal, ob du in Gemeindedienst stehst und was du da für einen Erfahrungsschatz hast. Du kannst trotzdem geistlichen Kind sein. Und Gott sagt in seinem Wort, es wäre Zeit, dass du aufwachst und aufstehst und endlich den Mut aufbringst, reif zu werden, im Glauben erwachsen zu werden. Du willst nur gesegnet werden, aber Gott ruft dich, du sollst ein Segen sein. Kinder wollen gesegnet sein. Kinder möchten, dass man sich um sie kümmert. Und das ist völlig okay und das ist legitim, das ist gut so. Aber irgendwann muss ein Kind selbstständig und erwachsen werden. Und genau das sagt das Wort Gottes uns. Reif werden, Mut haben, reif zu werden, um erwachsen zu werden. Weil Gott möchte nicht die ganze Zeit für uns die Flasche wieder aufwärmen. Gott möchte, dass wir anfangen und in den Punkt kommen, wo wir anderen die Flasche geben, andere segnen. Wo es nicht um uns geht, sondern wo wir sagen, Gott, nein, segne mich nicht wegen mir und weil ich möchte betüdelt werden, sondern segne mich, damit ich Segen werden kann für andere. Das ist deine Berufung, das ist meine Berufung, das ist unsere Berufung. Und dafür braucht es den Mut, ehrlich zu sein. Und es gibt drei große Überschriften, das möchte ich euch heute Morgen mitgeben. Es gibt drei Überschriften, wenn du fragst, ja, was ist denn jetzt, ja, ich soll alles prüfen, aber ich meine, woran soll ich mich denn orientieren? Was ist denn gut? Was ist denn richtig? Ich meine, in so einer komplexen Welt, ich meine, geht es euch manchmal auch so? Da kommt man ja manchmal schon ins Überlegen, so, was ist denn jetzt gut, was ist jetzt richtig? Und es gibt drei Leitplanken und drei Bereiche oder drei große Überschriften, die Gott uns gibt, an denen wir uns orientieren sollen und können. Und das finden wir in 1. Korinther 13, 13. Paulus sagt zuvor, alles, Geistesgaben, Heilung, Wunder, Zeichen, Wunder, alles wird vergehen. Alles wird ans Ende kommen. Aber, und dann schreibt er in Vers 13, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Wenn du wissen möchtest, was gut ist, wenn du wissen möchtest, was ist es, was ich über Bord werfen soll, was ich lieber lassen sollte, von dem ich mich trennen sollte, dann frag dich die drei Sachen. Was stärkt es mein Glauben? Stärkt es meine Hoffnung? Stärkt es meine Liebe? Stärkt es mein Glauben in Gott? Stärkt es meine Nachfolge in Gott? Bringt das mein Glauben nach vorne? Stärkt das meine Hoffnung, mein Vertrauen in Gott und stärkt das meine Liebe zu Gott und den Menschen um mich herum? Das sind die drei Leitplanken, die Gott uns gibt. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und all das in unserem Leben, was nicht den Glauben, nicht die Hoffnung und nicht die Liebe meint und stärkt, sagt uns Gottes Wort, kannst du getrost über Bord schmeißen. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und wie geht das? Also, wie lässt Gott denn jetzt diesen Glauben wachsen und die Hoffnung und die Liebe? Und das sind ja dann so Themen, die wir würden ja gerne, dass Gott mal so macht. Ja, ein bisschen schnipst und dann ist der Glaube da, dann ist die Liebe da und dann haben wir Hoffnung ohne Ende. Aber wie das so ist, es ist eine Reise des Wachstums. Es hat mit Wachstumsschmerz zu tun. Es hat mit einem Reifeprozess zu tun. Und Glauben, den Gott wachsen lassen möchte in uns, Glauben wächst durch Probleme. Gott lässt es zu, ich weiß, nicht jeder mag es hören, gerade in unserer heutigen Zeit, aber Gott lässt Probleme zu, sie sind Teil unseres Lebens. Aber wie Paulus sagte, alles muss uns zum Guten dienen. Und wie Gott Glauben wachsen lässt in unserem Leben ist, dass Gott uns mit Problemen in unserem Leben, unseren Beziehungen, auf der Arbeit, wo auch immer, mit Problemen konfrontiert und uns die Gelegenheit gibt, dass wir in unserem Glauben wachsen können. Liebe wächst, und das ist natürlich jetzt ein ganz heißes Eisen, Liebe wächst, indem Gott dich mit Menschen zusammenbringt, die dich an deine Grenzen, deiner Geduld, deiner Liebe, deiner Barmherzigkeit bringen. Ich weiß noch, als ich in der Ausbildung war, hatte ich einen Altgesellen, der war mein Ausbilder, und der hat uns Auszubildende, hat der getriezt, bis zum Anschlag. Und ich bin die ersten Wochen, ich bin wirklich heulend nach Hause gefahren mit dem Fahrrad. Und dann kam ich, weiß ich noch, ich kam dann eines Tages wieder nach Hause, war völlig fertig. Ich sag, Gott, wie kann das sein und so. Und da sagte mein Stiefvater zu mir, und, Jung, habe ich ihm dann erzählt so, ja, der Blödmann, der triezt mich den ganzen Tag nur, der macht uns nur fertig und nieder und der ist so und habe ihm dann so erzählt und dann meinte er so zu mir, also Sascha, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich da gar nicht mehr hingehen. War ein super Rat, pädagogisch sehr wertvoll in dem Moment. Aber ich habe meine Ausbildung nicht abgebrochen, ich habe es durchgezogen, weil ich hatte genau in dieser Zeit hatte ich eine Predigt gehört. Ich werde die auch mein Leben nicht vergessen. Es gibt ja so Predigten, die man sein Leben nicht vergessen will. Vielleicht nicht die ganze Predigt, aber so bestimmte Aussagen und so. Und da sagte unser Pastor Friedhelm, er sagte dann so, weißt du, Gott wird dich immer wieder mit Menschen zusammenbringen, die dich herausfordern in deiner Liebe und so. Und du kannst den Arbeitsplatz wechseln, du kannst kündigen, du kannst einen neuen Arbeitsplatz suchen, du kannst wegziehen. Aber ich sage dir jetzt schon, du wirst wieder auf diese Menschen treffen. Gott wird dir wieder die gleichen Menschen über den Weg laufen. Dann haben sie vielleicht längere oder kürzere Haare, sind größer, dicker, breiter, was auch immer. Aber du wirst wieder mit Menschen zusammenkommen, die dich herausfordern, die dich an deine Grenzen bringen, bis du die Lektion lernst, die Gott möchte, dass du sie lernst. Und als mein Stiefvater so sagte, da würde ich gar nicht mehr hingehen, musste ich an die Predigt denken. Und dann dachte ich so, okay Gott. Und dann habe ich 3 Jahre lang diese Ausbildung durchgezogen und habe gelernt, für diesen Mann zu beten, ihn zu segnen, ihn zu vergeben, ihn zu sagen, Gott, segne ihn und Verständnis aufzubringen, ihm immer und wieder zu vergeben und nochmal zu vergeben. Und manches Mal hat es funktioniert, manches Mal nicht so, aber es war eine 3 Jahre, eine Schulung, wo ich lernen musste, mit jemandem zurechtzukommen, der mich völlig an meine Grenzen gebracht hatte. Und die Härte war ja auch noch, mein Gott hat ja echt Humor, ich hatte ein sehr bescheidenes Verhältnis zu meinem Stiefvater. Und mein Stiefvater hieß Johann. Jetzt rate mal, wie mein Ausbilder hieß. Der hieß auch Johann. Ja, also, wenn das kein Fingerzeig von Gott war, dann weiß ich nicht. Gott möchte, dass du in der Liebe wächst. Und deshalb wird Gott dich mit Menschen zusammenbringen. Und da wird er deinen Ehepartner gebrauchen, er wird deine Kinder gebrauchen, er wird deinen Chef, deinen Vorgesetzten, er wird deine Kollegen gebrauchen und er wird Geschwister aus der Gemeinde gebrauchen. Wir haben uns ja immer alle so lieb. Aber wenn man dann zu nach Hause kommt, die Tür zu machen, huiuiui, dann kommt da manchmal was zur Sprache, was wir nicht in unseren heiligen 4 Wänden hier sagen würden. Aber so ist das halt. Und Gott tut das aus einem Grund, weil er möchte, dass wir wachsen in der Liebe. Und nicht irgendeine Liebe, sondern Liebe, wie Jesus geliebt hat. Und Hoffnung, wie wächst Hoffnung in unserem Leben? Hoffnung wächst durch unseren Umgang mit unserem Besitz, unserem Geld, mit dem, was wir haben. Weil es darum geht, worin setze ich meine Hoffnung? Auf mein Bankkonto, auf mein Gehalt, auf meine Arbeit? Oder, und das ist, was Gott möchte, setze ich meine Hoffnung auf Gott? Und das ist ein Grund, wieso es den Zehnten gibt. Das ist ein Grund, wieso Gott in der Bibel davon sprach und gesagt hat, das Erste, das soll Gott gehören. Weil Gott möchte, dass wir etwas lernen, dass wir lernen, unser Vertrauen nicht auf unser Portemonnaie zu setzen, auf unser Bankkonto, auf unsere tolle Arbeitsstelle, sondern dass wir unser Vertrauen auf ihn alleine setzen. Und Gott fordert uns heraus, diese Lektion zu lernen. Und er wird nicht locker lassen. Dafür ist er als Pädagoge viel zu gut. Wir können davor weglaufen, wir können es davon drücken, aber so. Umso mehr und umso weiter, umso öfter wir davon weglaufen, uns davon distanzieren, ach nö, ist mir zu unbequem, wird weder der Glaube, noch die Hoffnung, noch die Liebe in unserem Leben wachsen. Und alles wird vergehen. Weißt du, jemand sagte mal, das Einzige, was du im Himmel mitnehmen kannst, sind diese drei. Glaube, Hoffnung, Liebe. Das ist das Einzige, was vor Gott zählt. Nicht wie viele Dienste du getan hast in der Gemeinde, nicht wie viele Bibelverse du auswendig kennst und wie toll du gerade immer deine fromme Rituale eingehalten hast oder was du erreicht hast in deinem Leben. Boah, ey Gott, guck mal, was ich geleistet habe in meinem Leben. Das, worauf Gott schaut, das, was Gott sucht, ist Glaube, Hoffnung, Liebe. Und wir alle können dazulernen. Wir alle können darin wachsen. Und wenn Paulus sagt, prüft alles, aber das Gute behaltet, dann ruft er uns zu, all das, was dein Glauben hindert zu wachsen, all das, was dein Glauben nicht stärkt, all das, was dir die Hoffnung rauben will, all das, was deine Liebe nicht stärkt und wachsen und zunehmen lässt, werf es über Bord. Werf es raus, cancel es, kapp es, schmeiß es zur Seite. Es ist es nicht wert. Das Einzige, was es wert ist, das Gute, was wir behalten sollen, ist das, was unseren Glauben, unsere Hoffnung und unsere Liebe stärkt und wachsen lässt. Das ist das Gute. Und da ruft uns Paulus auf, halte es fest, kämpfe darum, lass nicht los, lass es dir nicht rauben. Glauben, Hoffnung und Liebe. Ein anderes Zitat, was ich letztens, oder schon ein bisschen länger her gehört habe, und das fand ich auch sehr schön, ist, die Herausforderungen in unserem Leben sind wie Steine, die sich in unserem Weg stellen. Und entweder werden diese Steine zu Stufen, auf denen wir uns nach oben bewegen, oder diese Steine werden zu Grabsteinen. Von unserer Hoffnung, Grabstein von unserem Glauben, Grabstein von unserer Berufung, vor allen Dingen Grabstein von unserem Glauben, unserer Nachfolge mit Jesus. Wir alle erleben Herausforderungen. Wir sind gerufen, dass wir das Gute festhalten, was unseren Glauben, unsere Hoffnung stärkt, unsere Liebe zu Jesus und den Mitmenschen. Es zu verteidigen. Und wenn wir nicht aufpassen, werden diese Herausforderungen, die wir alle haben, die Challenges, ja, denen wir begegnen, ob es Krankheit ist, ob es Verluste sind, ob es ist, dass wir einen Arbeitsplatz verlieren, dass wir finanziell herausgefordert sind, was auch immer, ob es Beziehungen sind, die in die Brüche gehen, ob es unsere Beziehungen zu unseren Eltern sind oder ob es Probleme in der Gemeinde sind. Was auch immer, nimm, was du möchtest. Es sind Steine, die auf deinem Weg stehen. Aber du entscheidest, was für Steine es sind. Sind es Steine, die zu Stufen werden, die dich nach oben bringen, die dich wachsen lassen, die dich stärken, die dich nach vorne bringen? Oder werden es Steine sein, die deine Hoffnung begraben, die deinen Glauben begraben, die deine Liebe begraben? Die deine Nachfolge und deine Beziehung mit Gott zu Grabe tragen. Und diese Entscheidung kann dir niemand abnehmen. Weder dein Seelsorger, dein Pastor, nicht mal dein bester Freund, auch nicht dein Ehepartner. Diese Entscheidung müssen wir treffen. Und diese Entscheidung treffe ich nicht einmal. Diese Entscheidung treffe ich jeden Tag in meinem Leben. Prüft alles, das Gute, aber haltet fest. Prüft alles und das Gute behaltet. Dieser Satz ist eine Einladung zu wachsen. Und damit eine Pflanze gesund wachsen kann, muss das Unkraut drumherum entfernt werden, die der Pflanze den Nährstoff und das Licht rauben. Und das tun wir, indem wir unser Leben immer wieder auf den Prüfstand stellen. Was wir glauben, was wir tun, die Wege, auf denen wir gehen. Und genauso sollen wir prüfen, was nicht gut ist und das entfernen, damit wir wachsen. Wachsen im Glauben, wachsen in der Hoffnung, wachsen in der Liebe, denn das ist alles, was bleibt. Also lasst uns Mut haben, alles zu prüfen. Lasst uns Mut haben, Veränderung zu wagen. Lass uns Mut haben, loszulassen, Neues zu wagen. Und lasst uns fest Entschlossenheit zeigen und uns fest entschließen, das Gute mit allem, was wir haben, festzuhalten. Prüft alles, das Gute behaltet. Amen.